Also was ist das Problem daran? Verfassungsrechtlich sind das klare Eingriffe. Zum einen natürlich in das Fernmeldegeheimnis nach Artikel 10 Grundgesetz, zum anderen aber auch in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und zum dritten ist es ein Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit der Telekommunikationsbetreiber, die durch dieses Gesetz verpflichtet werden, all diese Daten kostenlos zu speichern und auf Vorrat zu halten. Wir sind der Meinung, dass man diesen massiven Eingriff, also die Verbindungsdaten der wesentlichen Telekommunikationsvorgänge auf Vorrat für 6 Monate zu halten, nicht rechtfertigen kann. Vor der Verfassung. Natürlich ist klar, dass Artikel 10 als auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung Gesetzesvorbehalte haben, also der Gesetzgeber, wenn er gute Gründe hat, dafür eingreifen kann in diese Rechte, aber eben nicht in dieser Weise. So massiv, dass er gleichermaßen von allen die Verbindungsdaten auf Vorrat für eine spätere Strafverfolgung hält. Ich will jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen. Das deutsche Gesetz, was wir erwarten, also es hat bislang die Bundesregierung passiert und wird Anfang nächsten Monat dem Bundesrat zugeleitet, ist also noch nicht im Bundestag, wird aber bald dort hinkommen als Vorlage der Bundesregierung, beruft sich zunächst darauf, dass es eine Richtlinie der EU umsetzt, nämlich eine Richtlinie, die am 3.5.2006 in Kraft getreten ist und bis zum 15. September diesen Jahres umzusetzen ist durch die Mitgliedstaaten. Diese EU-Richtlinie wird vor dem Europäischen Gerichtshof selbst von Irland und der Slowakei als formell europarechtswidrig angegriffen. Formell europarechtswidrig meint, dass es die falsche Handlungsform ist, mit der die EU gehandelt hat. Also Irland und die Slowakei sind der Meinung, die EU hätte gar keine Richtlinie erlassen dürfen in der Sache, sondern da es sich um Strafverfolgung handelt, hätte sie einstimmig im Rat einen Rahmenbeschluss fassen müssen. Diese Einstimmigkeit war nicht erzielbar, unter anderem auch deswegen, weil Deutschland sich in der letzten Legislaturperiode geweigert hat, dieser Rahmenrichtlinie zuzustimmen. Man hat dann umgestellt, als klar war, dass die Einstimmigkeit nicht kommen wird, auf die Richtlinie. Die Richtlinie ihrerseits beruft sich auf Artikel 95 des EG-Vertrages. Das ist eine Norm, die dazu da ist, den Binnenmarkt im Wesentlichen zu harmonisieren. Man kann sagen, bei der Vorratsdatenspeicherung geht es allenfalls in zweiter Linie um EU-Binnenmarktharmonisierung. In erster Linie geht es um Strafverfolgung. Und für die Strafverfolgung hat eben die EG keine Kompetenz und darf eigentlich keine Richtlinien erlassen. Deswegen klagen, wie gesagt, Irland und die Slowakei. Das ist anhängig, ist nicht entschieden, da die Umsetzungsfrist für die Richtlinie der 15. September diesen Jahres ist, muss man erwarten, dass bis dahin entschieden wird. Also man kann nach einigem Ermessen davon ausgehen, dass wir bis dahin eine Entscheidung haben. Es kann also so sein, dass das von der Bundesregierung beschlossene Gesetz schon dadurch delegitimiert wird, dass gesagt wird, die EU kann gar nicht eine Richtlinie in der Sache erlassen. Man wird dann sehen, was der deutsche Gesetzgeber macht. Die politischen Mehrheitsverhältnisse im Bundestag haben sich geändert. Ob die Große Koalition von sich aus dann sagt, wir wollen aber dieses Gesetz, weil es so schön ist für die Strafverfolgung und für die Terrorismusbekämpfung, wird man sehen müssen. Aber wenn das Gesetz fällt, also wenn die Richtlinie fällt, Entschuldigung, gibt es keine Begründung dafür, dass man sie umsetzen muss. sondern dann könnte man sich wieder darauf zurückziehen und zu sagen, also wir waren vorher gegen einen Rahmenbeschluss und wir könnten das auch wieder sein. Jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, dass die Vorratsdatenspeicherung zum Zwecke der Strafverfolgung erfolgen soll. In der Tat, die Richtlinie sagt das. Also sie sagt Speicherung und Sicherung der Verkehrsdaten zum Zwecke der Ermittlung und Feststellung und Verfolgung von schweren Straftaten. Schaut man sich den jetzt vorliegenden Entwurf der Bundesregierung an, stellt man fest, dass das eben gar nicht so ist, sondern dass über die Frage der Strafverfolgung hinausgegangen wird und auf diese Vorratsdaten die Geheimdienste zugreifen können und, wenn es erforderlich ist, auch zur Abwehr schwerer Gefahren. Also das heißt mit anderen Worten auch die Polizei zum Zwecke der Gefahrenabwehr, also nicht nur zum Zwecke der Strafverfolgung. Das ist ein deutliches Überschreiten dessen, was die Richtlinie vorgibt, durch das deutsche Gesetz. Ich wollte vor allen Dingen was sagen, also gar nicht erläutern, was der europäische Vorspruch ist und was im Gesetz drinsteht, sondern warum das verfassungswidrig ist, warum ich das für verfassungswidrig halte. Darauf würde ich jetzt gern zurückkommen. Also zunächst mal klar, da wird in das Telekommunikationsgeheimnis eingegriffen. Das Telekommunikationsgeheimnis schützt nicht nur die Inhalte der Kommunikation, das ist lange klar festgestellt vom Bundesverfassungsgericht, sondern auch die Umstände der Kommunikation. Das heißt, die Verbindungsdaten, die hier gespeichert werden auf Vorrat, sind erfasst vom Schutz des Telekommunikationsgeheimnisses. Mit dieser staatlichen Anordnung an alle Telekommunikationsbetreiber, diese Daten für 6 Monate zu speichern und für den Fall, dass man sie braucht, auch Vorrat zu halten, greift der Staat ein in dieses Geheimnis. Und es ist ein intensiver Eingriff. Die Auffassung, dass wenn man Verbindungsdaten speichert, man nur sehr sanft in das Telekommunikationsgeheimnis eingreift, ist schlicht falsch. Verbindungsdaten können heute automatisch ausgewertet werden in einem wesentlich größeren Umfang und sehr viel schneller, als man Inhalte von Kommunikation durch Abhören erfassen kann. Man sieht also, wenn man diese Verbindungsdaten hat, wer mit wem, wie oft, wie lange gesprochen hat. Das heißt, man sieht ganze Netzwerke und zwar sehr schnell. Man sieht darüber hinaus tatsächliches Kommunikationsverhalten. Ich habe immer das Problem, dass wenn ich Leuten zuhöre, sie heimlich belausche, ich Wertungsprobleme habe, Auswertungsprobleme. Habe ich Verbindungsdaten in diesen Massen zur Verfügung, kann ich Kommunikationsstränge sehr objektiv erfassen und darstellen. Darüber hinaus habe ich durch das Handy auch Bewegungsprofile. Und über die Bewegungsprofile und über die Kommunikationsdaten gewinne ich zusätzlich Verhaltensdaten, sagen wir, über das, was konsumiert wird an elektronischer Unterhaltung, an elektronischer Information. Das heißt, ich kann, wenn ich das alles nebeneinander stelle, nahezu komplette Persönlichkeitsprofile erstellen, die sehr schnell erstellt werden können und, das muss man auch sagen, einen hohen Objektivierungsgrad haben im Vergleich dazu, wenn ich ganz traditionell jemand heimlich abhöre, dann muss der hören, muss bewerten, auswerten. Das kann ich also alles umgehen. Deshalb habe ich, wenn ich den Zugriff auf alle verfügbaren Vorratsdaten habe, einen sehr massiven Eingriff, den ich dann auch entsprechend rechtfertigen muss. Diese Rechtfertigung muss in 2 Stufen geschehen. In der ersten Stufe geht es zunächst einmal darum, ob ich diesen Eingriff von jedem der Telekommunikationssysteme benutzt, die Daten speichern darf. Bisher gilt, dass ich einen Anlass, einen Zweck brauche, ein legitimes Ziel verfolgen muss, um Daten in diesem Umfang zu erheben. Ich bezweifle schon, also und mit mir meine Organisation, ob die Vorstellung, dass ich effektiv Strafverfolgung betreiben muss, ein legitimer Zweck ist, von jedem Kommunikationsdaten zu erheben. Im Rechtsstaat gilt die Unschuldsvermutung. Ich darf nach rechtsstaatlichen Vorstellungen niemand unterstellen, er sei ein potenzieller Straftäter. Das heißt, schon auf dieser ersten Rechtfertigungsebene dieses Eingriffs gibt es massive Probleme, diesen Eingriff tatsächlich zu rechtfertigen. Das setzt sich dann fort. Der Staat ordnet an, diese Masse von Daten auf Vorrat zu halten. Es gibt im Gesetz nicht erkennbare Sicherungsmechanismen, dass nicht Unbefugte auf diese Daten zugreifen können. Es ist ganz klar, dass diese Masse von Daten Begehrlichkeiten erzeugt und nicht nur der Staat zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr an diesen Daten interessiert ist, sondern es entstehen Begehrlichkeiten zu wissen, wie Leute kommunizieren, was sie für Interessen bei elektronischer Kommunikation verfolgen. Das ist viel Geld wert. Und die Schutzmechanismen in dieser ersten Stufe, wo diese Daten auf Vorrat liegen, sind im Gesetz überhaupt noch nicht erkennbar. Wenn der Staat aber so umfänglich anordnet, wovon ich schon glaube, dass er es gar nicht darf, müsste er mindestens, wenn man voraussetzt, er darf es vielleicht doch, Sicherungsmaßnahmen in ausreichendem Maß gegen den massiven Missbrauch dieser Daten haben. Man kann das dann fortsetzen, also wir Juristen prüfen das durch, bis zur letzten Stufe der Verhältnismäßigkeit, ob das Ganze zumutbar ist, und muss dann eine Abwägung zur Schwere des Eingriffes mit dem Zweck, den das Ganze hat, vornehmen. Und da kann man dann letztlich oder spätestens sagen und wird sagen müssen, dass die Haltung eines so umfänglichen Datenbestandes und deren permanente Möglichkeit der Auswertung, der Pflege und Hege, das muss ich alles machen, wenn ich so viele Daten habe, nicht rechtfertigt, was dann am Ende rauskommt. Bisher haben wir bei solchen Auswertungen Ermittlungsquoten in der Strafverfolgung, die weit unter 1% liegen. Also das können wir dann noch diskutieren. Also es gibt Leute, die das höher ansetzen, aber wenn man die Statistiken vergleicht, wird man sagen müssen, dass dass es die Rechtfertigung da nicht gibt. Man muss sagen, ich habe jetzt angefangen zu sprechen über den Eingriff in das Telekommunikationsgeheimnis. Einher geht natürlich ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Wir haben zwar zunächst einmal den Zugriff auf die Kommunikationsform, aber dann wird das Ganze behandelt wie Daten. Sie werden ausgewertet wie Daten und wir sind dann plötzlich in dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Bisher gilt für dieses Grundrecht, dass der Staat beim Zugriff, also beim Erheben von Daten, sich rechtfertigen muss, einen gemeinen Zweck angeben muss. In dieser ersten Stufe der Vorratsdatenspeicherung ist es quasi zweckfrei. Es gibt zunächst mal die Strafverfolgung beim Ansammeln dieser Daten nicht. Die Folge für dieses Grundrecht ist so massiv, dass man sagen müsste, wenn es möglich ist, dass der Staat sich ohne dass irgendwas gebraucht wird, bevorratet mit Daten, dann ist das Grundrecht selbst weg. Dieses Grundrecht lebt davon, dass der Staat bei jedem Zugriff, bei jeder Datenerhebung, dann später bei jeder Verwendung, begründen muss, warum er diese Daten braucht. Das wird hier ganz allgemein und in einer solchen Breite getan, dass man sagen muss, das wäre der Dammbruch in Bezug auf dieses Grundrecht. Mit Artikel 12, also das Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit, das wäre also die Berufsausübungsfreiheit derer, die, an die diese Verpflichtung ergeht, die Daten zu speichern. Das ist insoweit betroffen, als niemand mehr ein solches Geschäft betreiben kann, ohne tatsächlich Vorkehrungen zu treffen, diese Daten auch auf 6 Monate lang speichern zu können. Das bedeutet Aufwand, der nicht entlohnt wird, den die großen Betreiber von Telekommunikationsdiensten natürlich weitergeben werden an die Verbraucher. Für kleine und mittlere wird es darauf hinauslaufen, dass diese Aufwendungen dazu führen werden, die Berufsausübungsfreiheit so zu beeinträchtigen, dass die Berufsausübung nicht mehr möglich ist. In diesen drei Dimensionen muss man die Grundrechtseingriffe sehen. Es ist klar, dass wenn wir auf der ersten Stufe dieses Eingriffs, wovon jedermann die Daten auf Vorrat gelegt werden, nicht durchkommen, wir uns natürlich auch darauf vorbereiten, diese zweite Stufe des Eingriffes zu diskutieren, verfassungsrechtlich, wenn dann auf die Daten tatsächlich vom Staat zum Zwecke der Strafverfolgung, zum Zwecke der Gefahrenabwehr, für die Arbeit der Geheimdienste zugegriffen wird.